So, ja, schön, dass ich hier sein darf. Mir wurde kein Zeitlimit festgesetzt, als ich eingeladen wurde zum Thema, und jetzt haben wir den Salat. Mal schauen, wie es so werden wird. Aber ich hoffe, ihr könnt den Gedanken folgen. Ich habe heute wieder ein Thema dabei, das mich persönlich betrifft, so wie letztes Mal. Da ging es um Zorn. Irgendwie trifft es mich jedes Mal mit Themen, die auch in meinem Leben vorhanden sind. Heute haben wir ein Thema vor uns. Neid. Neid, ein Zerstörer deines Lebens. Nicht der einzige Zerstörer deines Lebens, aber einer davon. Und ich habe das im Leben meiner Kinder beobachtet, wie das so mit Neid wirklich funktioniert. Das war mir vorher gar nicht klar. Ich kenne es aus meinem Leben. Aber ich habe bei meinen Kindern dann beobachtet, wie das so wirklich funktioniert, so als Außenstehender. Ich habe einen Zweitgeborenen, Paul nennen wir den. Und er hat irgendwann einen Konkurrenten bekommen, einen Bruder, den Noah. Und mit ihm musste er auf einmal sein ganzes Spielzeug teilen. Und das hat ihm gar nicht so gut gefallen. Und irgendwann wurde es auffällig, wenn er hingeht, ihm eine klatscht und ihm das Spielzeug wegnimmt. Und es gab Ärger dafür, also hat er sich eine andere Taktik überlegt. Und ich habe mir das ganz genau angeschaut. Er schaut ganz neidisch auf das Spielzeug, das sein kleiner Bruder hat, und sagt, dieses Spielzeug hätte ich viel lieber. Und verschwindet aus dem Zimmer und sucht irgendwas, was sein Bruder gerne hätte. Und kommt mit diesem alternativen Spielzeug zurück und macht es ihm schmackhaft und sagt, guck mal, hier willst du nicht damit spielen. Und dann lässt Noah das Spielzeug fallen und nimmt das neue Spielzeug. Und Paul kann ganz beruhigt das Spielzeug mitnehmen, das er eigentlich haben will. Und es gibt keinen Ärger dafür. Keiner hat es gemerkt. Und er macht das den ganzen Tag. Und ich dachte mir, wow, das ist echt gut. Das ist echt eine gute Taktik, wie er an das kommen kann, was er eigentlich möchte. Und dieser Neid, der war in ihm drin und er hat das bekommen, was er wollte. Und ich habe eine Frage an euch. Und die Frage habe ich mitgebracht und mich würde interessieren, wer von euch das sagt. Wer von euch würde sich selbst, völlig ehrlich, als eine neidische Person betrachten? Vielleicht kurz Handzeichen. Wer ist so richtig neidisch? Okay. Ich habe auch eine Behauptung. Ich würde sagen, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen, die ein Problem mit Neid haben, und es gibt Menschen, die noch nicht wissen, dass sie ein Problem mit Neid haben. Das sind die zwei Arten von Menschen, die wir heute hier in dem Raum haben. Es gibt die einen, die wissen, ja, ich habe ein Problem damit. Und dann gibt es noch welche, die zögern noch ein bisschen, aber die werden bald in ein paar Minuten wissen, dass auch sie ein Problem damit haben. Meine Kinder sind auf jeden Fall sehr neidisch aufeinander und leben das im Alltag irgendwie aus. Und irgendwann haben sie angefangen, so eine Art Spiel zu entwickeln. Sie haben angefangen, biblische Geschichten nachzuspielen. Also man nimmt sich eine biblische Story und sucht sich die Charaktere aus, die da drin sind, und dann spielt man die einfach nach. Ganz berühmt bei meinen Söhnen ist es natürlich David und Goliath, aber jeder will Goliath sein. Warum auch immer, sie verstehen scheinbar nicht, dass der Typ stirbt und David mit dessen Kopf dann durch die Stadt rumläuft. Aber es gibt da noch ein anderes Spiel, und da wurde es mir so richtig bewusst. Sie spielen gern die Brüder von Josef und Josef. Einer muss dann Josef sein, ist meistens Paul. Und der wird dann in den Brunnen geworfen von den bösen Brüdern, weil sie neidisch auf ihn sind. Wir haben so einen Brunnen bei uns im Garten. Und dort wird er dann hineingeworfen. Und das sind biblische Spiele, die sie dann nachspielen, um irgendwie sich das zu verinnerlichen. Wer weiß, warum sie das wirklich tun. Aber auch in diesen Spielen merke ich dann immer wieder, ja, da ist Neid drin. Und das verkörpern sie oder das spielen sie irgendwie aus. Und scheinbar macht es ihnen auch irgendwie Spaß. Nun, und was ich heute mit euch machen will, ich möchte heute mit euch dieses Thema Neid durchleuchten, durchsuchen, Neid und Eifersucht. Das sind Dinge, die wir in unserem Leben wiederfinden können. Und wir möchten heute uns diese Aufgabe, ja, uns zu Herzen tragen, uns anzuschauen, was sagt denn die Bibel darüber? Und wie können wir das Thema Neid und wie können wir Neid generell in unserem Leben verstehen und durchleuchten? Und damit wir es besser eingrenzen können, was der Unterschied ist, möchte ich kurz darauf eingehen, der Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Neid und Eifersucht sind eigentlich sehr miteinander verwandt, aber es hat trotzdem einen Unterschied in sich. Es trägt einen Unterschied in sich, den wir kennen müssen. Der Unterschied ist aber nicht immer sichtbar. Er ist nicht immer sichtbar für uns, aber es ist etwas sehr Ähnliches. Und zwar, Neid liegt vor, wenn jemand anderes etwas hat, was ich aber lieber haben möchte. Der andere hat also etwas, was mir gefällt, und ich will es lieber für mich haben. Und jeder von uns würde bei etwas anderem vielleicht angesprochen werden. Vielleicht ist es eher der Materialismus und du sagst, Mensch, das Haus oder das Auto oder das Handy oder was auch immer, das, was der andere hat, das hätte ich gerne. Vielleicht sind es mehr Beziehungen, dass du sagst, der Freund oder die Freundin oder dieser Freundeskreis, den der andere hat, oder diese Familie, die der andere hat, die hätte ich lieber. Vielleicht ist es mehr die Identität, dass du sagst, die Anerkennung, die eine Person hat, die Beliebtheit, den Status, die Schönheit oder den Körper oder das Talent oder das Hobby, all diese Dinge, die eher so die Identität auch ausmachen. Das hätte ich lieber für mich. Vielleicht ist es auch Erfolg, gute Noten, gute Ausbildung. Oder vielleicht ist es sogar etwas Geistliches, dass du sagst, dieses Wissen hätte ich gerne, diesen Dienst hätte ich gerne, diese Begabung hätte ich gerne. Das können die unterschiedlichsten Dinge sein und wir kennen es irgendwie. Man sieht etwas bei der anderen Person und sagt, wäre richtig cool, wenn ich das auch hätte. Das ist Neid. Eifersucht ist ein bisschen anders. Da, wo Neid sich auf etwas konzentriert, was ich nicht habe, konzentriert sich Eifersucht mehr darauf, was ich habe oder von dem ich denke, dass ich einen Anspruch darauf hätte. Der Unterschied liegt also einerseits im Haben und andererseits im Wollen. Neid bedeutet, einem anderen etwas wegnehmen zu wollen. Eifersucht bedeutet, es behalten zu wollen. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und jetzt ist es deswegen wichtig, das zu erwähnen, warum dieser Unterschied da ist, weil Gott eifersüchtig sein kann, aber nicht neidisch. Gott kann eifersüchtig sein, aber er kann nicht neidisch sein. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Das wird mehrmals in der Bibel erwähnt, vor allem in den 5 Büchern Mose und Josua wird das einige Male erwähnt, dass Gott ein eifernder oder eifersüchtiger Gott ist. Aber Gott kann nicht sündigen, während er eifersüchtig ist. Das liegt nicht im Möglichen für Gott. Es bedeutet also, dass es eine reine, eine gute Form von Eifersucht geben kann, und zwar, dass Gott will, dass nur die Menschen ihn anbeten. Und Gott eifert in der Beziehung zu den Menschen, damit sie nur das für ihn tun. Und Gott hat eben diesen Anspruch darauf. Und außer Gott gibt es keinen anderen Gott, dem das irgendwie diese Ehre zustehen würde. Und jetzt ist die Sache die, dass wir selbst, wenn wir diese Eifersucht versuchen, auf uns zu übertragen, wir sie eigentlich gar nicht kennen. Wir kennen diese Eifersucht gar nicht. Viele versuchen die Eifersucht dann irgendwie auf ein Prinzip der Ehe oder so zu übertragen. Aber eigentlich gibt es das nicht. Ich habe das kaum gesehen, dass eine Eifersucht, selbst wenn es in der Ehe stattfindet, irgendwie göttlich zu beschreiben wäre. Aber ich würde sagen, wir vermischen unsere Eifersucht, die wir haben, die vielleicht auch im Kern ganz gut sein kann, wir vermischen sie mit unserem sündigen Dasein, mit unseren sündigen Gedanken, Emotionen, mit dem Verlangen, das nicht auf Gott beschränkt ist, sondern auf uns selbst. Das ist ähnlich mit Zorn. Es gibt eine Form von gerechtem Zorn. Gott kann zornig sein, aber zu 95% schaffen wir das nicht, diesen Zorn selbst zu haben. Also ein kurzes Beispiel, wie eine wirklich gute Eifersucht in deinem Leben aussehen könnte. Wenn du also merkst, dass Gott den Anspruch hat, in deinem Leben von dir angebetet zu werden mit deinem ganzen Herzen, an der obersten Stelle in dir zu stehen und du merkst, dass andere Dinge sich diesen Platz genommen haben, und du dann in dir ein brennendes Verlangen, eine Eifersucht bekommst, alle Dinge auszumerzen aus deinem Leben, damit Gott nur noch alleine die Ehre zusteht. Das wäre eine gottwohlgefällige Eifersucht. Aber das ist ein Sonderfall. Meistens schaffen wir es nicht, das zu tun. Nun, und was ich heute machen will mit euch, ist, wir schauen uns Neid und Eifersucht an, aber ich werde hauptsächlich das Wort Neid verwenden, weil es kürzer ist und ich mir dadurch ein bisschen Zeit sparen kann und weil es meistens mehr den Sinn oder den Kern trifft. Und vielleicht bist du dir noch gar nicht so bewusst, dass das ein Problem in deinem Leben ist. Ich möchte kurz mit euch gemeinsam in die Bibel schauen und ein paar Beispiele erwähnen, wo wir das ganz gut sehen können. Ich fange einfach mal in 1. Mose an, okay? Also wir sehen es bei Kain. Kain ist eifersüchtig oder neidisch auf seinen Bruder Abel, weil Gott sein Opfer angenommen hat, aber das von Kain nicht. Und das Ergebnis, er tötet seinen Bruder auf dem Feld. Es geht weiter mit Esau. Esau ist neidisch auf seinen Bruder Jakob, weil er den Erstgeburtssegen des Vaters geklaut hat. Und er kocht vor Wut, und bevor er seinen Bruder umbringen kann, der weiß es dann besser, hat er sich schon lang vom Acker gemacht. Es geht dann weiter mit Sarah. Sarah ist neidisch auf ihre Magd Hagar, weil sie einen Sohn bekommen hat von Abraham, was eigentlich ihre Idee war, also ein bisschen blöd gelaufen in der Sache, und sie schickt sie dann in die Wüste, wo sie dann sterben soll. Lea und Rahel sind neidisch aufeinander, sie haben ein Problem miteinander, weil sie beide mit Jakob verheiratet sind, aber ihn für sich alleine haben wollen. Und es steht ein Wettkampf im Kindergebären und immer so ein Hin und Her, wer ist jetzt die bessere Frau, um sich die Gunst von ihrem Mann zu verdienen. Josefs Brüder, habe ich kurz schon erwähnt, sie sind eifersüchtig oder neidisch auf Josef, weil er von dem Vater bevorzugt und geliebt wird, mehr als sie. Und dann schmeißen sie in den Brunnen, verkaufen ihn und sagen dem Vater, er wurde von wilden Tieren in Stücke zerrissen. Und so geht es immer weiter. Miriam und Aaron sind neidisch auf Mose, weil er so viel Ansehen hat und sie machen ihn schlecht. Miriam bekommt Aussatz und sie werden bestraft von Gott. Dann die Rotte Korah, auch von ihr lesen wir. Sie wollen Mose als Führer absetzen. Sie sind neidisch auf Mose, aber am Ende vertilgt Gott ihn und seine Anhänger. Sie werden vom Erdboden verschluckt. Es geht weiter mit Penina. Penina ist neidisch auf Hannah, weil sie eine bessere Frau für Elkanah ist und er sie mehr liebt. Und deshalb macht sie sie schlecht, weil sie keine Kinder bekommen hat. David und seine Brüder sind neidisch auf ihn, weil er zum König gesalbt wird und diese Sonderstellung hat. Und sie behandeln ihn deshalb sehr kalt. Und sie behandeln ihn sehr distanziert und machen ihn nieder. Saul ist ebenfalls auf David neidisch, weil David erfolgreicher im Krieg ist und so viel Lob und Anerkennung vom ganzen Volk bekommt. Und er versucht, ihn umzubringen. Dann sehen wir, die Hofbeamten sind neidisch auf Daniel, weil er so ein guter und treuer Knecht ist. Und sie kommen nicht an ihn ran, also versuchen sie, ihm ein Ei zu legen. Die Pharisäer, sie sind neidisch auf Jesus, weil Jesus so viel Einfluss hat, weil die Menschen auf ihn hören. Und es heißt dann in Matthäus 27, dass sie ihn aus Neid überliefert haben. Dann Johannes, seine Jünger, also Johannes dem Täufer, seine Jünger sind neidisch auf die Jünger von Jesus und auf Jesus, weil alle Menschen auf einmal zu Jesus rennen und nicht mehr zu Johannes dem Täufer. Die Jünger sind untereinander neidisch auf Johannes und Jakobus, weil die ihre Mama vorschicken, die um Plätze im Himmel bittet, als ob das so funktionieren würde. Die Sadduzäer und Pharisäer sind später neidisch auf die Apostel, weil ihre Botschaft so viel Frucht bringt, so viele Menschen sich bekehren und Menschen geheilt werden. Und die Korinther, die sind neidisch aufeinander wegen der Geistesgaben, die sie haben. Und das sind nur die bekannten Beispiele. All die unbekannten Beispiele, wo ich mir nicht sicher war, dass ihr sie gleich kennt, habe ich einfach mal weggelassen. Das sind nur die bekannten Beispiele, die ihr wahrscheinlich direkt ins Gedächtnis bekommt und sagt, ja, ich kenne diese Geschichten. Und in all diesen Geschichten ist Neid, in all diesen Geschichten ist Eifersucht. Das ist schwer zu sagen, wenn jede zweite Person in der Bibel erwähnt wird, die da irgendwie Neid mit dem Leben hat, zu sagen, ich kenne das gar nicht, ich habe das gar nicht. Warum habe ich so eine lange Liste vorbereitet, um euch zu zeigen, dass die Bibel viel davon redet? Schau dir die Namen an. Du kannst deinen Namen einfach drunter setzen. Die Liste ist erweiterbar mit unseren Namen, mit all den Namen, die heute hier sind und sich dieses Thema anhören. Irgendwann in unserem Leben haben wir Punkte, an denen wir genau mit diesen Dingen zu kämpfen haben. An denen wir genau an irgendeinen Punkt kommen, wo wir wirklich neidisch sind auf Menschen. Und ich will uns heute hineinnehmen, damit wir verstehen, was ist eigentlich das Problem? Und wie können wir dieses Problem in unserem Leben erkennen? Und wie können wir dieses Problem in unserem Leben aufarbeiten? Und was ist eigentlich die Lösung für dieses Problem? Es gibt ja diese Geschichte von Kain und Abel und wir werden nur in dieser Geschichte bleiben. Wir werden gar nicht rausgehen aus der Geschichte. Und lasst uns einmal den Text gemeinsam lesen und anschließend will ich dann ein paar Gedanken aus dem Text mit euch herausarbeiten, damit wir das mehr verstehen, wie das funktioniert und wie wir befreit werden können davon. Ich möchte den Text mit euch lesen, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 3 bis 16. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit. Da brachte Kain dem Herrn eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du ergrimmt? Und warum hat sich dein Angesicht gesenkt? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du recht tust? Und wenn du nicht recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird sein Verlangen sein, aber du wirst über ihn herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, Da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Und er sprach: Ich weiß es nicht. Bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach: Was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden her. Und nun verflucht seist du vom Erdboden weg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir fortan seine Kraft nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn: Zu groß ist meine Strafe, dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Erdbodens vertrieben, und ich werde verborgen sein vor deinem Angesicht und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, wer irgend mich findet, wird mich erschlagen. Und der Herr sprach zu ihm: Darum, jeder, der Kain erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit man ihn nicht erschlüge, wenn ihn jemand fände. Und Kain ging weg vom Angesicht des Herrn und wohnte in einem Land Not, östlich von Eden. Soweit der Text. Ich will heute gar nicht so sehr auf die einzelnen Aspekte oder auf jeden Aspekt des Textes eingehen, da gibt es viel dazu zu sagen. Aber wir wollen uns heute vor allem auf das Thema Neid konzentrieren und sehen, wie das in Bezug auf Kain Stück für Stück entfaltet wird und uns eigentlich ganz gut erklärt wird. Nun zuerst können wir sehen, Neid zerstört deine Beziehung zu Gott. Das ist das Erste, was passiert. Kain und Abel, sie bringen beide ihr Opfer vor Gott dar. Kain, er ist eher ein Bauer und Abel ist eher ein Hirte und beide bringen aus ihrem Sortiment ein Opfer dar. Der Unterschied ist, dass Kain ein falsches Opfer darbringt. Er bringt ein falsches Opfer dar, das geht aus dem Hebräerbrief hervor, da steht es drin, dass eben Abel das vorzüglichere oder bessere Opfer dargebracht hat. Und Gott schaut also jetzt auf das Opfer von Abel und er nimmt dieses Opfer an. Es ist Gott ein Wohlgeruch, dieses Opfer anzunehmen, aber bei Kain ist es nicht so. Kain, sein Opfer wird von Gott nicht angenommen. Und jetzt stell dir vor, du machst so deinen Dienst vor Gott und du willst Gott eine Freude machen und bringst Gott ein Opfer dar. Damals gab es noch kein Gesetz. Und du bringst Gott dieses Opfer dar und dein Nebenmann, dein Bruder, er bringt auch ein Opfer dar und Gott nimmt seins an und deins nicht. Mit deinem Opfer ist Gott nicht zufrieden und mit dem anderen Opfer ist er zufrieden. Da kann schon in einem der Gedanke aufsteigen, oder? Zu sagen, ich hätte gern lieber das Opfer gehabt, das Gott angenommen hätte. Ich hätte lieber den Dienst gehabt von dem anderen, der für Gott gut gewesen wäre. Also Kain schaut so rüber auf die Opfergabe seines Bruders. Und in den Bildern wird es immer so gut dargestellt, so bei Kain ist alles so verbrannt und verkokelt und nichts ist gut. Und bei Abel ist dieser schöne Geruch, dieser schöne Rauch, der zu Gott aufsteigt und Gott hat ein Lächeln im Gesicht. Im Text heißt es, Kain, er schaut auf den Boden und er ergrimmt sehr. Mit anderen Worten, er wird zornig, er wird wütend darüber. Und schau, was jetzt passiert. Gott geht mit Kain reden. Gott geht hinunter zu Kain, um mit ihm zu sprechen. Und er sagt ihm, warum schaust du auf den Boden? Warum ist dein Angesicht niedergesenkt? Ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem gesprochen hast, der nur so auf den Boden schaut. Das machen Erwachsene selten, wegen der Menschenfurcht. Aber Kinder machen das ganz gerne. Wenn sie irgendwas verbrochen haben, wenn sie wütend sind oder so, und du versuchst mit ihnen zu reden und sie starren nur auf den Boden, dann weißt du, eigentlich, ich kann eigentlich direkt wieder rausgehen. Das Gespräch wird nicht stattfinden. Es ist schwer, mit Leuten zu reden, die dir nicht in die Augen schauen können, die dir nicht in die Augen schauen wollen. Ich würde sagen, wenn du versuchst, mit jemandem zu reden und der guckt nur auf den Boden, hat die Person keinen Bock auf dich. Ganz einfach, die Person hat keinen Bock auf dich. Und Gott redet zu Kain und sagt ihm, dass er falsch gehandelt hat und dass er umkehren soll und dass es aber einen Ausweg für ihn gibt. Aber Kain lässt sich nicht davon abbringen. Er schaut weiter auf den Boden. Er hat keinen Bock auf Gott. Er hört nicht darauf, was Gott zu ihm sagt. Er gibt dem Neid letztendlich in seinem Leben Raum zu wirken und wird immer schwieriger in der Beziehung zu Gott. Und daraus gibt sich die erste Auswirkung von Neid. Die erste Auswirkung von Neid ist, sie bewirkt in dir eine schlechte Beziehung zu Gott. Eine Beziehung zu Gott, die schwieriger wird. Und das sieht so aus wie bei Kain. Sobald du neidisch wirst auf das, was andere Leute haben und du nicht hast und du dir das so sehr wünschst, schaust du weg von Gott. Dein Blick geht weg von Gott und es richtet sich darauf, was andere Menschen haben. Und darauf reagierst du. Und wenn das passiert, wirst du ganz schnell merken, dass deine Beziehung zu Gott nicht mehr so ist, wie sie vorher war oder wie sie sein sollte. Und dann kann Gott zwar zu dir reden und dann hörst du Gottes Stimme und du hörst, was er dir sagt. Aber du bist vielleicht gar nicht geneigt, ihm zuzuhören. Du willst ihm vielleicht gar nicht so sehr zuhören. Und wenn das passiert, merkst du, deine Beziehung zu Gott ist im Abwärtsgang. Und jetzt gehe ich sogar so weit zu behaupten, dass Neid nichts anderes ist, als dass es ein Gegenverlangen gegen Gott ausrichtet. Neid ist nichts anderes, wie ein Verlangen gegen Gott auszurichten. Und jetzt ist die Sache die, dass wir in einer Welt leben, das wisst ihr besser wahrscheinlich als ich, die uns das so sehr zum Fallstrick gemacht hat. Die es uns zum Fallstrick gemacht hat, auf Gott dauerhaft schauen zu können. Wir werden dauernd neidisch, wegen der Welt auch, in der wir leben. Und ich will das kurz ausführen, um zu zeigen, warum die Dinge so schlimm sind, wie sie sind. Weil wenn wir Neid in uns tragen, wenn du Neid in deinem Herzen hast und dem Neid es dann da drin gefällt zu wohnen und du ihn fütterst, dann bedeutet das auch gleichzeitig, dass du fortwährend, die ganze Zeit, ein Verlangen gegen Gott in dir aufrechterhältst und dagegen ankämpfst, weil du neidisch bist. Die Sache, die also erstmal auftritt, die wir überall sehen können, mittlerweile leider, sind Werbungen. Du siehst Werbungen zwischen den Videos, du siehst sie auf dem Fernseher, wenn du einen hast, du siehst sie in der Stadt, wenn du herumläufst, wenn Autos und LKWs vorbeifahren, überall siehst du Werbung. Und Werbung ist eigentlich darauf programmiert, genau zwei Dinge aufzuzeigen. Erstens soll Werbung aufzeigen, dass du etwas nicht hast. Die Dinge, die du siehst, die hast du mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in deinem Leben. Zumindest das, wovon die Werbung dann spricht. Und dann kommen die Versprechungen der Werbung. Sie versprechen dir, dass diese Sache, wenn du sie bekommst, alles ausfüllen würde, was du jetzt noch nicht hast. Und was dann in dir entsteht, ist eigentlich das Wissen, ey, ich brauche das. Ich brauche diese eine Sache. Ich brauche diese eine Kleidung, dieses eine Outfit, dieses eine Gerät, diesen Besitz. Ich brauche das, dann sehe ich genauso glücklich aus wie die Person in der Werbung. Dann bin ich glücklich, dann bin ich beliebt, dann bin ich angesehen. Und dann entsteht in deinem Leben etwas, zumindest wenn du nicht das Geld hast, dir all das zu kaufen, was in der Werbung drin ist, dass du ein Verlangen auf Dinge hast, die du gar nicht hast. Du hast ein Verlangen auf Dinge in deinem Leben, die du nicht bekommen kannst, und das ist Neid. Und dann beginnst du dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Die Menschen in der Werbung, sie sind immer die glücklichsten, weil sie alles haben, was dir fehlt. Sie haben diesen einen Urlaub gewonnen, den du nicht gewonnen hast und deswegen nicht glücklich sein kannst. Sie haben dieses eine Outfit, das so wunderschön aussieht, das sich so besser aussehen lässt und du kannst es dir nicht leisten. Es ist diese eine Creme, die sie benutzen, die das Gesicht perfekt macht. Es ist dieser eine Ernährungstipp, der dir noch gefehlt hat, den auszuprobieren, damit du den Durchbruch im Fitness erlebst. Aber später, wenn es schwieriger wird und du ein bisschen älter wirst und erfahrener, dann wird das gar nicht einfacher. Und dann fragst du dich, warum eigentlich der andere ein Haus hat und du dir keins leisten kannst, immer noch in der Wohnung leben musst. Und irgendwann fragst du dich, warum eigentlich die anderen verheiratet sind und du es nicht bist und deshalb alleine bleiben musst und vielleicht nicht glücklich sein kannst. Und irgendwann fragst du dich, warum die anderen Kinder bekommen können und du hast keine Kinder oder hast diese Kinder und die wolltest du gar nicht. Oder du fragst dich, warum der eine so viel verdient und du so wenig verdienst. Oder der eine so viel Urlaub hat und du so wenig Urlaub, so viel reisen kann und du so wenig reisen kannst. Warum der eine so viel Gesundheit hat und du so viel Krankheit erlebst. All die Dinge, die wir darin erleben, in all den Werbungen, in all dem, was wir uns darin holen sollten, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Das wird als Lösung unseres Problems dargestellt, aber das ist nicht die Lösung unseres Problems. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die Leute werden für die Werbungen bezahlt, die das spielen. Die haben das nicht wirklich erlebt, die haben das nicht wirklich ausprobiert, die werden dafür bezahlt, damit sie dort so glücklich aussehen. Wenn du ihr Geld kriegen würdest für diese Werbung, würdest du genauso strahlen wie sie. Aber wenn sie den Spot fertig gedreht haben, gehen sie nach Hause in ihr neidisches, trauriges Leben und sind genauso unzufrieden wie du. Ich glaube, wir nennen das heute Abzocke. Je mehr wir aber diese Dinge ansehen und je mehr wir damit konfrontiert werden, wollen sie uns klar machen, du sollst neidisch sein. Du brauchst das jetzt. Völlig zu Recht, du brauchst diese Dinge. Ohne dieses eine Shampoo ist dein Leben nicht lebenswert. Ohne diesen einen Artikel oder Gerät kannst du nicht weiterleben. Und das wird dann in dir aufgebaut. Aber auch weiter mit Social Media. was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, diese Plattform, die ihr viel besser kennt als ich, sie sind dazu da, um Highlights von Menschen zu präsentieren. Die besten Klamotten, die besten Unternehmungen, die besten Menschen, die besten Erlebnisse und Beziehungen, all das wird dort gepostet und das sieht wunderbar aus, das sieht gut aus, perfekt, weil die Menschen das ja haben, weil die Menschen ja glücklich damit sind und du kannst das nicht haben und bist deswegen kein Teil davon. Und vielleicht denkst du dir, während du das siehst, wenn ich das alles nicht sehen würde, dann würde ich ja gar nichts mehr mitbekommen von der Welt. Dann würde ich ja gar nichts mehr sehen von dem perfekten Leben der anderen Menschen. Und das löst in dir dann noch mehr das Gefühl von Neid aus. Weil es dir mittlerweile vielleicht sogar schon reicht, es nur zu sehen, wenn du es schon nicht haben kannst. Und obwohl dieses Gefühl eigentlich schon lange existiert, gibt es dieses Wort eigentlich erst seit ungefähr 20 Jahren, FOMO. Ihr kennt es, Fear of Missing Out. Also zusammengefasst, es ist im Laufe der Jahre immer stärker, immer bekannter geworden. Es bezeichnet die Angst zu haben, etwas zu verpassen. Die Angst zu haben, dass andere Dinge erleben, die wir nicht erleben können und wir es verpassen. Und was kein hier erlebt, ist ein FOMO-Augenblick, weil sein Bruder dieses Opfer hat, das ihm verborgen bleibt. Und wir tun das durch Social Media genauso. Wir bewirken in uns nichts anderes als Unzufriedenheit, weil wir uns vergleichen. Und diese Unzufriedenheit, die wir haben, die trägt sich in erster Linie auf Gott aus. Die Beziehung zu Gott wird schlechter, weil wir die ganze Zeit Dinge in Werbungen und Social Media haben. Und deshalb löst das Neid in uns aus. Und ich dachte es kurz mit einzuwerfen, auch ich kenne mich ganz gut aus oder kannte mich gut aus mit Social Media. Ich war auch in einigen Dingen aktiv früher, vor einiger Zeit. Und ich kenne das Gefühl, wenn man nicht dabei ist. Ich kenne das Gefühl, wenn man unzufrieden ist, weil Menschen Dinge erleben, die man selber nicht erleben kann. Ich kenne das Gefühl, wie es ist, wenn man seine Zeit vergeudet an all diesen Geräten. Und weißt du, dann ist nicht mal das größte Problem für dich, dass es dir an der Zeit fehlt, sie mit Gott zu verbringen, sondern du hast kein Interesse mehr daran. Wenn du dein Herz schon gefüllt hast mit Social Media, hast du kein Interesse mehr an Gott. Wenn du dich schon den ganzen Vormittag verglichen hast mit anderen Menschen, dann brauchst du dich nicht mehr mit Gott abzugeben. Dann ist dein Herz schon mit Neid und unnötigem Zeitverschwenden gefüllt. Du hast dein Herz schon mit der Welt vollgemacht. Warum soll es noch mit Gott voll werden? Ich konnte nicht gut damit umgehen damals. Zu meiner Zeit gab es noch kein Instagram. So lange ist es her, dass ich schon aus allem raus bin, ungefähr 2011 oder 2012 habe ich mich von allem abgemeldet, was es in dieser Richtung gab. Da waren die meisten von euch noch im Kindergarten oder in der Grundschule vielleicht. Und ich habe diesen Cut in meinem Leben gemacht und bin seitdem ein sehr glücklicher Mensch. Deshalb herzliche Einladung, auch diesem Beispiel zu folgen. Es hilft deutlich, besser mit Neid umgehen zu können, auf jeden Fall. Also halten wir fest, Neid zerstört in erster Linie deine Beziehung zu Gott. In zweiter Linie zerstört sie deine Beziehung zu Menschen. Neid macht nicht nur deine Beziehung zu Gott schwierig, sondern auch deine Beziehung zu Menschen. Gott redet zu Kain und spricht ihm zu wegen seinem Neid, wegen dem Verlangen, das auf ihn gerichtet ist. Aber Neid oder Kain hat nicht auf diesen Neid angekämpft oder dagegen angekämpft, sondern er ist zornig geworden. Und darin sehen wir also, dass Neid ist kein Einzelgänger. Neid mag nicht alleine sein. Da, wo Neid einen Platz im Herzen von Kain gewonnen hat, geht er immer weiter. Und das hat eigentlich einen bestimmten Grund. Der Grund ist, weil Neid eine sehr beliebte Sünde ist. Alle anderen Sünden, die lieben Neid. Und Neid hat so viele Freunde. Und wenn Neid in deinem Platz Herzen gefunden hat und dort ein fester Untermieter geworden ist, dann lädt er all seine besten Freunde ein und die kommen ihn besuchen und die spielen dann zusammen in deinem Herzen. Und dann lädt er seinen Freund, seinen besten Freund, die Unzufriedenheit ein und die zwei sind richtig gut miteinander und dann machen sie sich richtig bequem in deinem Herzen. Und dann kommt noch der Zorn vorbei, der darf auch nicht fehlen auf so einer Party. Und dann gibt es noch all die anderen Freunde, die gerne mal vorbeikommen. Ablehnung und Hass und Frustration und schlechtes Gerede und schlechte Gedanken über all die anderen, die so glücklich sind. Und all die anderen, die das haben, was ich nicht habe. Erstmal die Leute mal so richtig kleinreden, erstmal so ein paar schlechte Geschichten über diese Leute erzählen und weitersagen. Was ich damit sagen will, ist, Neid ist kein Einzelgänger. Er bringt seine Leute mit. Und wenn Neid geschafft hat, in deinem Herzen Raum zu gewinnen, dann geht er immer weiter. Und er bringt diese Dinge mit sich. Früher oder später wird es passieren. Er bleibt nicht einfach nur, Neid bleibt nicht einfach nur Neid. Es bleibt nie einfach nur beim Neid stehen. Du wirst auf deinen Neid reagieren. Du wirst Menschen verletzen. Du wirst über Menschen reden. Du wirst dich zurückziehen. Du wirst Beziehungen beenden. Du wirst irgendetwas tun, was diesem Neid in deinem Leben entspricht. Und dann passiert es, entwickelt sich in Kain seinem Leben zum Mord. Kain lässt diesen Neid in seinem Leben zu, der sich entwickelt bis zu diesem einen Ereignis auf dem Feld. Dann erhebt er sich gegen seinen Bruder und schlägt ihn tot. Und er nimmt ihm das Leben, und das ist der erste Mord der Bibel. Ich weiß nicht, ob es dir entgangen ist, ob es ein wichtiges Indiz ist. Ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Es ist ja so, dass der erste Mord in der Bibel von einem Vegetarier begangen wird, der einen Fleischesser umgebracht hat. Also der eine, der Früchte geopfert hat, tötet den, der Fleisch geopfert hat. Ich finde, das ist einfach ein wichtiges Argument. Wenn man mal in einer Diskussion gerät über Ernährung oder so, ist das durchaus etwas, was man verwenden kann oder darf. Aber bei Kain können wir das sehen. Die Sünde, sie entwickelt sich. Die Sünde vergrößert sich, so wie ein Schneeball, der den Hügel runterrollt und immer größer wird. Und ich will nicht damit sagen, dass Neid in deinem Leben so groß werden muss, dass du einen Menschen tötest. Das wäre schade, wenn das passiert. Bei den meisten wird das nicht passieren. Aber du wirst morden. Du wirst töten, auf eine andere Weise, aber du wirst es tun. Weil Neid kann dich dazu bringen, gute Beziehungen in deinem Leben ernsthaft zu schaden. Neid kann dich dazu bringen, dass du in deinem Leben Freundschaften negativ beeinflusst. Dass du in deinem Leben Freundschaften beendest. Durch Neid kannst du durchaus in schlechtes Gerede geraten, durch das du den Ruf von anderen Menschen tötest. Nur weil sie etwas haben, was du gerne hättest. Durch Neid kannst du dich zurückziehen und dadurch deine Freunde verlieren oder Kontakt zu Menschen oder den Anschluss in einer Gruppe. Durch Neid kannst du anfangen, Menschen zu hassen oder sie abzulehnen, den Kontakt mit ihnen zu meiden, ihnen aus dem Weg zu gehen, ist nichts anderes als Mord. Wenn wir im Neid stecken bleiben, wenn wir da drin bleiben, dann bewirken wir nichts anderes, als dass wir Schaden anrichten für die Beziehungen unseres Lebens. Es ist zuerst die Beziehung zu Gott und dann die Beziehung zu den anderen Menschen. Und zuletzt zerstört Neid dein eigenes Leben. Am Ende passiert das Unvermeidliche. Neid zerstört nicht nur deine Beziehungen, sondern Neid zerstört dein Leben. Dieses Ergebnis von dieser wachsenden Zerstörung ist ein dunkles, finsteres Leben, in das wir uns letztendlich begeben. Bei Kain sah es so aus, er hat ein Zeichen von Gott bekommen, er hat einen verfluchten Boden bekommen, damit er nicht gerecht wird von Abel, er muss ein Flüchtiger werden. Er muss alle Zeit ausgestoßen leben, er muss einsam sein, er muss weg aus der Zivilisation, so viel es damals wahrscheinlich noch gar nicht gab, aber er musste weg von dort und musste allein sein. Er endet in einer Selbstzerstörung. Wir können also sagen, das, was mit einem Herunterscrollen in einer App anfängt, kann sich irgendwann entwickeln in ein Leben voller zerstörten Beziehungen und einer furchtbaren Einsamkeit. Das ist im Kern Neid, der nicht aufgehalten wird. Neid, der anfangen kann, im eigenen Herzen zu wirken. Neid, der Raum bekommt, zu arbeiten. Und das macht Neid so kraftvoll. Und gleichzeitig so schwer für uns, weil wir dran hängen, weil wir es wollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Zerstörungspotenzial von Neid nicht fördern. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von uns einen Aspekt findet im Neid, wo er darauf anspringt, neidisch auf andere sein zu können oder zu wollen. Wir erkennen Neid nicht immer gleich in unserem Leben. Manchmal dauert es eine Weile, weil es erst ein Gefühl ist. Erst ein Verlangen in unserem Herzen. Und zuerst hast du vielleicht den Gedanken daran, hey, das will ich haben. Das, was der andere hat, das will ich auch gerne. Und du denkst, das ist erstmal gar kein schlechter Gedanke. Ich freue mich ja für den, dass es hat. Ich will ihm erstmal gar nicht wegnehmen. Ich will es aber auch unbedingt haben. Aber was ist, wenn es nicht bei diesem Gedanken bleibt? Was ist, wenn dieser Gedanke weitergeht und du anfängst, ihn immer wieder zu durchdenken, ihn immer wieder weiterzudenken und beginnst dir vorzustellen, wie das dann wäre, wenn du es hättest? Du stellst dir vor, wie dein Leben wäre, wenn du genau das hättest, was du dir wünschst. Vielleicht stellst du dir vor, wie es wäre, wenn die Leute, bei denen du nicht so beliebt bist, auf einmal beliebt wärst, wie sie zu dir wären. Vielleicht stellst du dir vor, wie es wäre, wenn du dieses eine neue iPhone oder dieses Auto oder dieses Outfit hast, was du nicht haben kannst, aber du hättest es, wie es dann in deinen Beziehungen wäre. Vielleicht stellst du dir vor, wie es mit diesem einen Mann oder dieser einer Frau wäre, zusammen zu sein und nicht mit jemand anderem. Oder vielleicht stellst du dir vor, du hättest diesen einen Körper oder diese eine Schönheit oder die eine Sportlichkeit, die du jetzt nicht hast, aber du hättest sie. Und du fängst dir an, dein Leben auszumalen, wie es wäre, wenn du all das hast. Und führe diese Liste einfach weiter für dich. Und du findest eine Sache, die dich anspricht. Du findest etwas, das dich packt. Du sagst, ja, ich kenne den Gedanken, mir mein Leben auszumalen, wie ich es gerne hätte. Ich kenne den Gedanken, Dinge in mein Denken mit aufzunehmen und sie mir auszumalen, wie das wäre, wenn ich das hätte. Was dann passiert ist, du baust dir in deinen eigenen Gedanken, in deinen Gedanken des Neids, eine Welt auf. Du baust dir eine Welt auf und stellst dir vor, wer du sein könntest. Wie du sein könntest. Und das Problem dabei ist, wenn du das machst, fließt du immer in deinen Gedanken, in diese Welt hinein. Immer wenn irgendwas in deinem Leben nicht so gut läuft, wie du es gerne hättest, fließt du in deine neue Welt hinein, in deine neuen Gedanken hinein und bist dort dann zufrieden. In deinem wirklichen Leben bist du unzufrieden, aber in deiner neuen Welt, die du dir gebaut hast, in deinen Gedanken, da kannst du zufrieden sein. Da kann alles gut sein. Das Problem dabei ist, dass du dann nicht mehr der sein kannst, der du eigentlich bist, weil du nur noch Unzufriedenheit findest, weil du deine Beziehungen nicht mehr magst, weil du dein Leben nicht mehr magst. Dann ist dein Leben durchdrungen von Neid und Eifersucht. Weißt du, du kannst nicht vermeiden, dass du manchmal neidisch auf andere Personen bist. Du kannst nicht vermeiden, dass du etwas siehst und dann den Gedanken hast, so, oh ja, das wäre gut, wenn ich das jetzt hätte. Aber du kannst es sehr beschleunigen. Beschleunigen durch Social Media, beschleunigen durch deine Gedanken. Du kannst dich gefangen nehmen lassen davon. Und ich kann euch sagen, ich bin damals nicht stark genug gewesen, um mit Social Media umgehen zu können, so dass es Gott gefällt. Also habe ich mich abgemeldet von all dem und deswegen geht es mir gut. Aber all diese Gedanken in unserem Herzen zu haben, davon können wir nicht einfach befreit werden, wie uns zum Beispiel von irgendwas abzumelden. Das Problem ist, wir nehmen diese Gedanken und wir fangen an, mit ihnen zu spielen, mit ihnen zu arbeiten, sie zu durchdenken. Und bauen uns diese Welt auf. Und dann erleben wir, was es bedeutet, wenn Neid die Kontrolle übernimmt. In unserem Leben passiert genau das Gleiche wie mit Kain. Unsere Beziehung zu Gott wird schlechter. Wir hören ihm nicht mehr zu. Wir verbringen keine Zeit mehr mit ihm. Wir wollen ihn nicht mehr ansehen. Wir haben keinen Bock mehr auf Gott. Dann werden unsere Beziehungen in unserem Leben schlechter. Wir haben keine guten Beziehungen mehr, die uns nicht mehr Freude bereiten, die uns nicht mehr gut tun. Und was dann passiert ist, wir tun dumme Dinge anhand von unserem Neid und zerstören unsere eigene Welt. Wir zerstören unser eigenes Leben und irgendwann sind wir alleine. Irgendwann sind wir ausgeschlossen, weil wir die Dinge in unserem Leben zerstört haben. Das ist das, wie Neid geboren wird und wie Neid immer weitergeht, bis es dort ist, wo es ist. So viel Zerstörungspotenzial hat es in sich. Und deshalb müssen wir diese Lösung erkennen, die auch Gott schon Kain angeboten hat. Es gibt diese eine Lösung für Neid, die Gott anbietet. Und die finden wir hier in dieser Geschichte. Ich bin vorher extra nicht so sehr darauf eingegangen, aber das ist ein wichtiger Schlüssel für uns, das zu verstehen. Als Neid die Kontrolle in Kain seinem Leben übernommen hat und er angefangen hat, darüber nachzudenken, er auf den Boden schaut und er zornig wird und er wütend ist, kommt Gott zu ihm und redet mit ihm. Gott kommt zu ihm und spricht ihn an. Und Gott zeigt ihm dabei, dass er diesen Gedanken des Neids loslassen muss. Und er sagt zu ihm, Kain, du hast gesündigt, du liegst falsch. Dein Opfer war das Problem, nicht das Opfer deines Bruders. Du musst loslassen. Du musst über diesen Gedanken des Neids herrschen. Er sagt, dieses Verlangen, diese Sünde ist auf dich gerichtet. Die Sünde, sie will dich fertig machen. Die Sünde, die will dich immer weiter weg von Gott ziehen. Diese sündigen, falschen Gedanken, sie wollen über dich herrschen. Aber das darfst du nicht zulassen. Du sollst über sie herrschen. Du sollst die Kontrolle bekommen. Und Gott, er begegnet Kain hier. Und er erklärt ihm, was bei ihm passiert und was weiter passieren wird. Und Gott will ihm helfen, zurückzukommen. Und sagt, Kain, komm zurück, schau mich an, tu das Richtige. Kain hat es nicht gemacht. Kain ist dabei geblieben. Aber in der Lösung gegen Neid, nur weil Kain es nicht gemacht hat, trotzdem in der Lösung für Neid, ist genau das die Lösung, die heute uns gilt. Es hat sich in der Lösung nicht viel verändert. Auch wir wissen, dass Neid und Eifersucht und alles, was es anrichtet, besiegt werden kann in unser Leben, wenn wir auf Jesus schauen. Wenn wir zurück auf ihn schauen. Wenn wir den Blick zu Gott wieder aufnehmen. Indem wir wieder wegschauen von den Menschen, von dem, was wir gerne hätten, und hinschauen zu unserem Erlöser. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann wissen wir, was wichtig ist in unserem Leben. Wenn wir auf ihn schauen, dann wissen wir, was notwendig ist für uns. Weil er uns zeigt, was wir wirklich brauchen. Nicht die Werbung, nicht Social Media, nicht die Menschen, nicht sie entscheiden, was wichtig ist für unser Leben. Gott entscheidet, was wichtig ist für unser Leben. Er weiß, was wir brauchen, damit wir wirklich glücklich sein können. Vielleicht sind wir manchmal schon so oft oder so tief im Neid drin, dass wir es gar nicht merken. Aber die Auswirkungen, die spüren wir. Achte einmal darauf, wenn du nächstes Mal den Gedanken hast, dass du gerne etwas hättest, was du jetzt noch nicht hast, dir die Frage zu stellen, woher kommt dieser Gedanke? Warum denke ich das, was ich denke? Weil dort fängt es an, dass wir uns von Gott abwenden. Dort fängt es an, dass wir uns von Gott abwenden und uns anderen Dingen zuwenden. Jesus, er will eine Beziehung von uns haben, die vollständig ist, in der wir ihn anschauen, in der wir bereit sind, mit ihm zu reden, von ihm zu hören. Und er will jeden Bereich ausfüllen. Und wenn es etwas gibt, das dir heute wichtig werden soll, dann folgendes. Es gibt nichts auf dieser Welt. Kein Menschen, kein Partner, kein Haus, kein Kind, kein Beruf, kein Status, kein Geld. Nichts. Es gibt nichts, was dich wirklich am Herzen glücklich machen kann. Und wenn du dir jeden Wunsch erfüllst, den du dir in deinem Neid aufgenommen hast oder vorgenommen hast, du wirst es nicht schaffen. Nur Jesus kann uns wirklich im Herzen froh machen, im Herzen glücklich machen. Er will jeden Bereich ausfüllen. Neid ist nur ein Betrüger. Er ist nur ein Betrüger. Er redet dir ein, dass es besser ist, wenn du es machst, wenn du das hast. Aber das stimmt nicht. Dein Herz bleibt immer leer. Dein Herz lebt kurz auf und ist dann wieder leer, ist unerfüllt. Du brauchst nur Jesus, um glücklich zu sein. Kein Handy, kein Partner, kein Haus, kein Geld. Das sind alle Dinge, die können gut sein. Die kann Gott dir schenken, die kann Gott dir ermöglichen oder auch nicht. Aber nur Jesus, er kann dein Herz fröhlich machen. Nur er kann dein Herz glücklich machen und gut machen. Die Frage ist, wann in unserem Leben erkennen wir das? Dein erstes Indiz ist dafür, sobald etwas in unserer Beziehung zu Jesus nicht stimmt, sobald dort keine Leidenschaft ist, sobald dort keine Freude ist, kein Wille ist, Gott zu begegnen, keine Freude am Lesen des Wortes, keine Freude an der Gemeinde, sobald wir das merken, müssen wir in unser Herz hineinschauen und unseren Blick von den Dingen außenrum wieder wegnehmen und auf ihn schauen und sagen, Jesus, nur allein von dir kann ich all das bekommen, was ich sonst gerne woanders suche. Amen. Wir wollen jetzt gerne auch noch in den Tischgruppen beten und diese Zeit auch noch nutzen.